Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
Hallo Jana.
Hallo Thomas, schön dich zu sehen.
Ja, schön dich zu sehen. Wie geht's dir? Wie war deine Woche?
Die Woche war bisher tatsächlich relativ entspannt, weil ich ein bisschen auf der faulen Haut gelegen habe, wenn man das so sagen darf. Ich habe davor die Tage sehr viel gearbeitet, weil ich unterrichtet habe auf einer Feldstation. Das ist ein Bachelorkurs, den wir organisieren, der den ganzen Sommer jetzt überläuft. Der läuft insgesamt über 7 Wochen. Fast 200 Studierende werden da durchbegleitet durch diesen Kurs Einführung in Gewässerökologie, wo sie eben verschiedene Praktiken lernen, wie beprobe ich ein Fließgewässer, wie beprobe ich ein stehendes Gewässer und so ein bisschen eben was über dänische Gewässer auch lernen, aber eben ganz allgemein auch über Gewässerökologie einfach. Und das ist in einer Feldstation, die wir von der Uni aus haben, 4 Stunden von Kopenhagen entfernt. Und jetzt mag der eine oder andere denken, ist man dann überhaupt noch in Dänemark? Ist das Land überhaupt groß genug, um da 4 Stunden Auto zu fahren? Ja, ist man tatsächlich noch in Dänemark. Und da verbringen wir dann eben 5 Tage mit denen am Stück und dann haben wir immer fliegenden Wechsel zwischen den Lehrerteams. Und genau, das geht dann von morgens 8 bis abends um 9 das Programm. Und nach den Tagen brauchte ich dann jetzt mal ein bisschen Zeit für mich, ein bisschen abschalten und ein bisschen weniger arbeiten. Und da muss ich sagen, bin ich heute tiefenentspannt und gut ausgeruht. Wie geht's dir?
Das klingt sehr schön auf jeden Fall. Ja, mir geht's gut. Ich bin aber tatsächlich leider gar nicht ausgeruht und ziemlich im Stress. Ich bin in der Endphase eines Buches, also eines Buchmanuskripts und merke auf jeden Fall, das ist die Erfahrung, die ich jetzt so langsam mache, ich werde künftig tunlichst vermeiden, dass ich eine Buchendphase in den Sommermonaten habe, weil mir langsam echt auffällt, dass diese Tage, die über 30 Grad heiß sind, echt nicht geeignet sind für meinen Kopf irgendwie, mich da vernünftig dran zu setzen. Ne? Also ich merke einfach, das ist so ein Bruchteil von dem an Produktivität, was irgendwie an anderen Tagen da ist, wenn es kühler ist. Und da sind, glaube ich, alle unterschiedlich. Ich merke das aber richtig krass und muss mir jetzt langsam mit der Erfahrung eingestehen, so, das möchte ich eigentlich nicht nochmal in der Art und Weise machen. Also ich muss echt gucken, dass ich beim nächsten Mal mir das irgendwie auf die Monate lege, die nicht ganz so heiß sind. Ja.
Ja, was für ein Buch? Was geht es da? Darf man da was zu sagen oder
wir können
oder
davon
eher
was
nicht?
zu sagen, ja. Noch nicht allzu viel, aber es ist ein Sachbuch zum Thema Totholz, was jetzt.
Oh, wie passend.
Genau.
Zu deinem Instagram-Handle, für alle, die es nicht wissen, auf Instagram heißt der liebe Thomas Totholz-Thomas.
Genau, und da wurde ich auch, dieser Spitzname wurde mir von Menschen zugetragen damals als Empfehlung.
Ehrlich?
Irgendwie, aber irgendwie in anderen Kontexten, als es irgendwie mal um Spitznamen ging. Und das ist zweimal Leuten eingefallen, weil ich irgendwie so totholzaffin bin bei den Käfern, weil das da eigentlich so ist, dass wir so knapp ein Viertel der ganzen Käferarten, die wir so bei uns haben in Mitteleuropa, die leben in irgendeiner Form von Totholz. Und das ist eine enorme Artenvielfalt. Wir können so knapp von ein bisschen unter 8000 Arten ausgehen, so insgesamt, wenn man den Raum darum mit einnimmt und davon ein Viertel nur in Bindungen an Totholz und ganz stark
Wahnsinn.
spezialisiert. Und das ist irgendwo spannend, weil ja in Wäldern eigentlich gar nicht so viele Pflanzen vorkommen. Wenn man sich das anschaut, dann die größten Pflanzen geben alles vor und darunter kommen noch mal so ein paar kleinere Pflanzen, die das Licht irgendwie der Bäume noch, was die Bäume noch durchlassen, irgendwie nutzen in ganz vielfältiger Form. Aber dass die Tiere und Pilze so so artenreich sind in den Wäldern und so artenreich in der Verbindung mit Totholz, das ist natürlich ein total spannender Aspekt. Und mir war irgendwann aufgefallen, dass noch gar kein Sachbuch zu dem Thema existiert. Und ich dachte mir, warum eigentlich nicht? Und beim Schreiben ist mir aufgefallen, warum eigentlich nicht? Es ist halt doch sehr komplex. aber es hat viel Spaß gemacht, weil ich wirklich alle Baustellen aufmachen konnte, wo ich persönlich Lust drauf hatte. Und das jetzt auch das Thema ist, wo ich am längsten dran bin eigentlich. Also ich glaube, meine erste Veröffentlichung, das ist so ein Gutachten quasi in Luxemburg veröffentlicht zur Setzung von Totholz und Totholzgesiebe, die da gemacht wurden. Das war 2009. Das heißt, das ist echt schon für mich Ewigkeiten her und ich frage mich so, 2009, das ist so richtig absurd für mich, dass es schon so lange her ist jetzt einfach. Genau. Aber das war die erste Veröffentlichung quasi mit zu dem Thema. Und ja, seitdem gab es viel irgendwie, was ich da bearbeitet habe. Und freue mich da auch drauf. Aber wie gesagt, eine Endphase, wo man wirklich Vollgas geben muss, dann nochmal bis zum Ende. Wirklich einfach im Sommerhalbjahr zu haben, das finde ich schon auf jeden Fall anstrengend.
Okay, das machst du also nicht nochmal.
Ich versuche es wirklich zu vermeiden, glaube ich. Also, das sind ja so Erfahrungswerte, wo man irgendwie keinen Einfluss drauf hat.
Ja.
Ja, aber ich habe auch eine sehr positive Nachricht, über die ich mich enorm gefreut habe. Und
Erzähl.
zwar, ja, ich habe dir das schon mal erzählt. Es gibt ja bei der Wissenschaftskommunikation ein Auf und Ab und auch unterschiedlichste Erfahrungen, die man macht. Und
Wissen wir.
genau, viele Sachen, da lernt man dann irgendwie durch und die bringen einen weiter. Und das war aber ganz lustig. Wir hatten 2017 eine größere Studie veröffentlicht, die ja in den Medien sehr viel aufgegriffen worden ist. Und da war es dann so, dass im Prinzip ein, ja, also nicht nur ein Filmteam, sondern wir haben super viele Filmteams hier gehabt, die irgendwelche Doku-Aspekte oder sowas da drehen wollten. Und dann waren 2018, also jetzt auch schon wieder ein paar Jahre zurück, war ein Filmteam aus den USA da. Und die wollten im Prinzip auch ja eine Dokumentation drehen. Und ich war damals noch total unsicher, was das Englische anging. Und habe mich einfach irgendwo auch noch nicht bereit gefühlt, englische Interviews zu geben. Und ja, habe dann am Vortag, das war ganz lustig, wir hatten 3 Tage Drehtage, also wirklich viel. Und am Vortag habe ich dann immer fleißig abends gepaukt und versucht, irgendwie ein paar
Englische
nette.
Vokabeln, oder?
Ja.
Nein,
Ich
ja.
habe so rege Redewendungen, habe ich mir rausgesucht, die
Nein.
irgendwie nett klingen, seriös und alles drum und dran. Und das war ganz
Herrlich.
lustig. Es war wirklich so. Also es ist völlig, völlig irre, wenn ich da heute zurückdenke, wie viele Gedanken ich mir da gemacht habe. Aber ich habe mich da wirklich war da total nervös und wollte da irgendwie einfach so ein bisschen Grundsicherheit mitbringen. Weil ich das normalerweise nie mache. Also ich kann das normalerweise auch nicht. Und da war aber damals so ein englischsprachiges Interview so aus dem Nichts heraus und dann irgendwie, ja, soll später irgendwann mal im Kino laufen, war mir irgendwie ein bisschen zu viel.
Oha, ja, kann man
Genau.
nachvollziehen.
Und dann gab es folgende Situation. Ich habe mir ein paar nette Sachen rausgesucht und eine Sache war Sneak Peek. Das habe ich mir rausgesucht und ich wollte
Ja.
quasi sagen, dass wir auch nur die Spitze des Eisberges kennen und so weiter und so fort und das so einordnen. Und dann haben wir da den ganzen Drehtag und ich habe das Gefühl, es geht nicht so richtig gut voran, aber es war schon okay und die sind auch alle sehr höflich gewesen. Und dann rutscht mir mitten in dem Interview Sneaky Peaky raus. Also ich habe wirklich einfach so, ich war irgendwie so im Tunnel und dann sage ich so Sneaky Peaky. Und die mussten dermaßen, mussten die so, also so von 0 auf 100 sich so ein Lachen verkneifen. Und kurz danach, also die waren dann irgendwie auch an einem Punkt, dass sie gemerkt haben, okay, reicht jetzt hier scheinbar auch, ne? Der ist jetzt hier auch nicht mehr zu
Das ist ja
gebrauchen für ein
komplett durch.
Interview. Genau, sind die dann fertig gewesen, sind dann zurück in die USA geflohen. Wir haben nie wieder was davon gehört und der Film ist nie erschienen. So. Und das war einer meiner größten Unsicherheitspunkte, die mich so begleitet haben durch die Wissenschaftskommunikation, weil mich ein Sneaky Peaky, was mir rausgerutscht ist, im Prinzip jahrelang in der Unsicherheit hat schweben lassen.
Tief
Und jetzt
verfolgt hat.
in der letzten Woche kriegen wir ernsthaft eine E-Mail nach den ganzen Jahren. Jo, der Film ist jetzt fast fertig. Hier
Nein.
sind die ganzen Ausschnitte. Ihr könnt schon mal reinschauen. Das sind die Zugangsdaten. Bitte noch nicht teilen. Wir sind noch in der Endfassung jetzt irgendwie dran. Und
Ach komm.
danach wird er irgendwie in irgendwelche Firmen gegeben, die das Ganze dann aufkaufen und vermarkten oder so.
Ich
Und
hoffe,
das ist
dein
der Größte.
Sneaky
Es ist auf jeden Fall, selbst wenn er drin ist, das ist für mich, ist das wirklich der größte Seelenfrieden, der jetzt letzte Woche kam, dass mein Sneaky Peaky nicht der Grund war, dass das Ganze niemals produziert wurde und die für ein Sneaky Peaky hier nach Deutschland geflogen sind und so weiter, sondern es hat tatsächlich einfach gedauert und die haben weltweit total viele Menschen in dem
Okay.
Forschungssektor aufgesucht und interviewt. Und das dauert einfach ein paar Jahre. Also ich glaube, ich habe einfach unterschätzt, wie viele Produktionsfirmen nicht mal eben ein Jahr oder 2 an Sachen arbeiten, sondern wirklich 3 oder 4 Jahre.
Okay.
Das war für mich einfach neu, und ich bin wirklich erleichtert. Also ich kann gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin. Das waren so Erlebnisse, die bringen einen ja auch dazu, dann irgendwie besser zu werden im Laufe der Zeit in der Wissenschaftskommunikation, vielleicht auf ein paar Sachen zu achten oder auch wirklich zu merken, okay, hier ist jetzt so ein Punkt erreicht, wo ich gerade merke, ich bin nicht mehr so konzentriert, dass man versucht, die Situation ein bisschen aufzulockern, eben mal so ein bisschen wegzukommen von dem eigentlichen Fokus und zu sagen, okay, können wir gleich gerne nochmal ansetzen oder so. Aber das Sneaky Peaky hat mich bis heute fertig gemacht und hat mich wirklich lang verfolgt. Und deswegen eine schöne Nachricht, finde ich.
Hast du denn schon reingeguckt? Wissen wir schon, ob Sneaky Peeky es reingeschafft hat in deine Ausschnitte?
In dieser Ausschnitte ist Sneaky Peeky, da ist Sneaky Peeky nicht drin. Also das heißt, sie
Okay,
haben die
ach, wie
sehr
schade.
schmeichelhaften Ausschnitte gesucht, haben aber an ein paar Stellen mich mit einer Audio unterlegt, auch noch von einem Sprecher, was ich dann eigentlich sehr, sehr cool fand, weil im Prinzip da auch meine ganzen, ja, Insecurities, die dann irgendwie so da sind oder so, damit dann auch so ein bisschen weg sind, weil man einfach weiß, okay, alles klar, cool, das ist so denen eigentlich egal und ich hätte sogar Deutsch antworten können und die hätten da was draus gemacht und das wäre zum Schluss inhaltlich schön gewesen, also wirklich einfach sachlich
Schön.
und inhaltlich interessant.
Toll.
Und ich hatte natürlich Sorge, dass dann irgendwie ein so eine Formulierung dazu führt, aber vielleicht haben sie sich Sneaky Peaky nochmal angeguckt, man weiß es nicht.
Ja, wahrscheinlich sind es auch gewohnt, mit WissenschaftlerInnen irgendwie zu arbeiten, dass das ja nicht die talentiertesten SchauspielerInnen vielleicht sind.
Absolut. Und vor allem ist, glaube ich, natürlich denen auch klar, dass trotzdem so sehr Englisch im Prinzip dann auch die Sprache der Wissenschaft ist, fand ich ganz interessant, so dass Professor Daniel Hering, der hat das mal so schön gesagt, das hat immer gesagt, die Sprache der Wissenschaft ist schlechtes Englisch. Ich finde, das nimmt immer enorm viel Druck raus, weil das ja auch ein bisschen so ist. Das stellt natürlich auch so ein bisschen ja, den Kenntnisstand irgendwie der einzelnen Personen voraus. Und Paper sind halt sehr häufig in einem super simplen Englisch geschrieben, weshalb sie halt so gut verstanden werden können, ne? So, und dann gibt es natürlich noch total viele Hilfsmittel, die man dann irgendwie nutzt beim Schreiben und die manchmal natürlich auch dazu führen, dass das real gesprochene Englisch gar nicht so gut ist, wenn man das nicht jeden Tag irgendwie so im Umfeld
Ja,
hat
klar.
und irgendwie anwendet.
Ich finde es
Deswegen.
interessant, es ist manchmal sogar eher das Gegenteil. Wenn du dann mal eine wissenschaftliche Veröffentlichung von einem Muttersprachler liest, gerade wenn es, finde ich, englischsprachige, also von aus England kommende Leute sind. Ich finde, die haben oft noch einen eleganteren Wortschatz als nordamerikanische Muttersprachler, dass du immer solche Veröffentlichungen liest und dann denkst, Halleluja, was heißt denn das Wort? Muss ich erstmal übersetzen. Und das teilweise, also ja, da sind teilweise Wörter dabei, wo ich echt drüber stolper und mir denke, das habe ich aber noch nie in meinem Leben gehört, weil die einfach teilweise einen Wortschatz haben, der ja in der schlechten Sprache der Wissenschaft normalerweise nicht vorhanden ist.
Ja, aber auf der einen Seite finde ich das auch ganz schön, weil es dann immer einen Lernprozess gibt, der nie so richtig endet irgendwie. Das finde ich
Das
dabei auch
stimmt.
irgendwie cool. Also mich hat das auf jeden Fall schon oft genug motiviert, dass ich so Sachen verstehen wollte, die sich mir überhaupt nicht erschlossen haben. Und dann sowohl zu verstehen, dass die Formulierung eigentlich gar nicht so schwierig ist, als auch den Inhalt zu verstehen, das war für mich schon so oft so mindblowing.
Ja, sehr
Genau.
gut. Also ich bin auf jeden Fall total gespannt. Weiß man, wenn man diesen Film gucken kann? Wo kann man ihn gucken? Gibt es da schon Details zu?
Ich denke nächstes Jahr, aber es wird wahrscheinlich kein deutschsprachiger Film sein. Also das heißt, ich denke nicht, dass der irgendwie deutschsprachig übersetzt wird. Genau, aber ich glaube, ich würde updaten, wenn es da soweit ist.
Ja, cool.
Genau,
Da freuen wir
eine.
uns doch alle drauf.
Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, ja. Und ja, bislang habe ich immer. Ich habe am Anfang der Zeiten, wo ich das irgendwie gemacht habe mit der Wissenschaftskommunikation, ein bisschen zu penibel immer alles mir danach nochmal angesehen und wirklich so auch nochmal eigene Artikel, wo da ein Interview drin ist oder so durchgelesen oder so. Und da bin ich mittlerweile weg von. Aber ich glaube, Sneaky Peaky würde mich dazu verleiten, tatsächlich den Film auch nochmal im Umfeld hier mit Leuten, die ich ein bisschen besser kenne, zusammenzugucken.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Ja.
Ich hoffe, ich werde eingeladen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, diese Grenze, die kriegen wir auf jeden Fall irgendwie überbrückt. Oder wir kriegen das dann tatsächlich hin und sehen uns irgendwann mal. Ist ja, letztlich sind es auch nur einige hundert Kilometer, die uns trennen.
Das stimmt, das stimmt. Ja, Wahnsinn. Du nochmal auf das Totholz zurückkommen, weil wir da gerade drüber gesprochen haben. Mir ist natürlich die Bedeutung von Totholz im Wasser geläufig, aber ich muss gestehen, so an Land war das für mich jetzt irgendwie doch tatsächlich neu, das irgendwie auch zu hören. Man sagt dem Ganzen ja auch gerne irgendwie nach, dass unsere Wälder sehr aufgeräumt sind. Und es sich teilweise in den meisten Fällen ja auch gar nicht um natürliche Wälder handelt. Ich weiß gar nicht, wie viele natürliche Wälder wir in Deutschland haben. Das meiste ist ja eben einfach auch stark bewirtschaftet. Fällt einem, finde ich, vor allem dann oder ist mir vor allem erst dann aufgefallen, als ich in Nordamerika länger unterwegs war und da eben durch existierende Urwälder eben gegangen bin oder eben ja in der Nähe von denen gewohnt habe. Wie unterschiedlich das tatsächlich ist und dass man dadurch Urwälder eigentlich gar nicht gehen kann. Das ist
Ja,
ja eigentlich der
total.
Punkt, weil da so viel wächst, so viel rumliegt, dass du da eigentlich gar nicht durchkommst, außer irgendwelchen Trampelpfaden von Tieren zu folgen. Und das ist mit unseren, das ist ja auch kein deutsches Phänomen, sondern einfach mit unseren, ich sag jetzt immer, westeuropäischen Wäldern eigentlich überhaupt nicht zu vergleichen. Wie sieht denn das dann mit der Biodiversität aus, mit der Vielfalt, wenn am Endeffekt dann ein kompletter Lebensraum, kann man das ja irgendwie schon nennen, einfach fehlt für diese Tiere. Sind das Tiere, die ausweichen können? Sind die da streng darauf angewiesen, dass sie Totholz haben? Wie sieht das da aus?
Ja, es ist tatsächlich so, dass das nicht so ist, dass die Ausweichmöglichkeiten finden, sondern man sieht eigentlich sehr stark, dass diese recht naturnahen Waldstrukturen, es gibt ein paar Wälder, die auch durchaus bewirtschaftet werden. Also die meisten Wälder werden eigentlich in irgendeiner Form bewirtschaftet, aber die gewisse Parzellen beinhalten oder einzelne Patches, einzelne Bäume, die in irgendeiner Form schon dienen, als Lebensraum dienen können. Also das Interessante ist eigentlich bei diesen Totholzorganismen, dass viele auch so kleinste Strukturen durchaus finden. Aber die finden die wahrscheinlich nicht innerhalb von einem Jahr, sondern die finden die wahrscheinlich innerhalb von vielen Jahrzehnten. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied. Also man sieht, dass beispielsweise, wenn man einen Wald hat und hat in diesem Wald wirklich die letzte Altbuche, die irgendwie die 250 Jahre vielleicht deutlich überschritten hat und tot ist und die wie so braunfaules Holz hat, das hat man vielleicht schon mal gesehen, wenn man das irgendwie so aufmacht, das klebt auch so ein bisschen an den Händen und ist dann wirklich so bräunlich-rötlich. Dass da durchaus dann an diesem einen Baum plötzlich Käferarten sitzen können und auch andere Tierarten, auch Pilze, die eigentlich ja teilweise dann wirklich 50, 60 Kilometer oder noch deutlich mehr weg entfernt erst wieder vorkommen und überhaupt gar keine Verbindung mehr haben. Das heißt aber, dass diese Kleinstlebensräume auch an einzelnen Punkten durchaus besiedelt werden können. Das finde ich ziemlich bemerkenswert, dass man so eigentlich ein Mikrohabitat findet und das ist häufig dann irgendwie besetzt. Wenn die aber komplett fehlen, also diese Strukturvielfalt nicht vorhanden ist, dann sieht man auch ganz stark, dass diese ganzen Gesellschaften eigentlich auch fehlen. Und ein sehr schönes Konzept, wie ich fand, das gab es vor vielen Jahren mal, federführend von Jörg Müller. Das ist das Konzept von Urwald-Reliktarten. Das ist heute in vielen Fällen nicht mehr für alle haltbar, aber eigentlich sieht man das Habitat, Tradition, also einfach die Länge, die ein Wald wirklich irgendwo dann auch existiert und auch die Dimension der einzelnen, Bäume, die da vorhanden sind, dass das positiv korreliert ist mit Artenvielfalt in vielen Fällen. Und bei den Käfern gibt es einige Käferarten und da wird dann dieses Urwald-Relikt-Artenkonzept im Prinzip dann so erstellt, die wurden so definiert. Die kommen eigentlich in regulär bewirtschafteten Wäldern nicht vor, sondern die kommen wirklich nur noch in diesen naturnahen Situationen vor. Und jetzt halten die sich aber auch nicht so ganz an das, was über sie geschrieben wird. Das heißt, in den letzten Jahren hat sich im Prinzip dann doch einiges von diesen Urwald-Reliktarten deutlich ausgebreitet. Man sieht dann quasi, dass dass so eine Art Profit mit gemäßigten Temperaturen scheinbar irgendwie da ist. Und es hängt aber auch wieder direkt damit zusammen, dass natürlich Waldbewirtschaftung deutlich nachhaltiger geworden ist als noch vor ein paar Jahren. Also, und wir haben einen, glaube ich, ziemlich großen Vorteil, der in dem Bereich da ist. Und das ist einfach die Situation, dass sehr viele Waldflächen den Ländern oder dem Staat gehören. Also das heißt, Schutz. Bemühungen und Schutzziele sind deutlich besser zu erreichen als so ganz kleinteilige Dinge, wie wir die zum Beispiel im Agrarraum haben, mit Äckern und man versucht irgendwie Artenvielfalt in Äckersystemen aufrechtzuerhalten. Da hängt es wirklich von Goodwill und von der Initiative von einzelnen Betrieben. Vor allem, wenn man jetzt irgendwie sich hier noch den Westen in Deutschland anschaut, irgendwie so diese alten Bundesländer, wo gar nicht so große Betriebe sind, sondern winzige Betriebe. Teilweise sind das Familienbetriebe, ganz viele ja, Einzelunternehmen so gesehen. Und da finde ich schon, dass man das sehr stark sieht, also den Unterschied dazu, dass in Wäldern einfach diese Sache deutlich besser gelingt, was das angeht. Fand ich einen spannenden Aspekt auf jeden Fall. Ja.
Das heißt, da ist so die Kernbotschaft quasi, dass es so, nennen Sie es mal Hotspots verteilt im Wald, also so partielle Strukturen tatsächlich schon einen großen Unterschied machen können, dass es gar nicht der ganze Wald durchweg so sein muss, sondern dass es so Flecken quasi geben kann, geben
Genau, das ist
sollte.
eigentlich da, wie momentan so ein bisschen damit gearbeitet wird. Also momentan schaut man, dass gewisse Elemente gefördert werden und dann zwischendurch in den Wäldern auftauchen. Und das, was es auch noch gibt als Konzept, sind im Prinzip Flächen mit freier Sukzession, wo man im Prinzip alles sich selbst überlässt, ohne da nochmal einzugreifen. Das machen vor allem die Nationalparks. Da gibt es sowas. Oder es gibt auch Naturwaldzellen, wo man das dann im Prinzip macht.
Vielleicht müssen wir einmal
Insgesamt.
Sukzession erklären, was
Genau, also
Sukzession
im
ist.
Prinzip ist eine Sukzession einfach ja, ein Prozess von einer Veränderung, der eben durch die äußeren Einflüsse und die Organismen vor Ort stattfindet, ohne dass man da großartig eingreift. Also wenn man jetzt eine Brachfläche sich nimmt, eine neue, und irgendwo ist eine Baustelle und ein Bahnhof wird abgerissen und da ist dann der sandige Boden oder so, da kann man ja innerhalb kürzester Zeit, nach wenigen Monaten, die ersten Pflanzen sprießen sehen, die da aufkommen. Und wenn man da nichts macht, dann sind im Folgejahr die nächsten Pflanzen da, die vorher noch nicht da waren. Und irgendwann wächst vielleicht ein Brombeerbusch hoch, dann kommen einzelne Bäume, Birken wieder dazu. Und das ist so eine Sukzession, die einfach im Laufe der Zeit entsteht. Und das ist was, womit in der Landschaft auch viel gearbeitet wird, eigentlich egal in welchen Bereichen. Also bei Gewässern nennt man das Ganze gar nicht so stark Sukzession. Da ist es im Prinzip, ja, sind es irgendwie so Prozesse wie Selbstreinigung bei Fließgewässern oder so, was die im Prinzip haben. Und ja, ich weiß gar nicht, hast du da irgendwie so einen pauschalen Begriff für Gewässer?
Ja, ist interessant, weil Sukzession im Gewässer ist tatsächlich was anderes. Da geht es eher um den Ablauf innerhalb eines Jahres.
Ja.
Wann Phytoplankton, was für Phytoplanktonarten gerade dominieren, wann Zooplankton viel Phytoplankton aufgefressen hat. Und also eher so um diesen zeitlichen Ablauf von dominierenden Arten innerhalb eines Jahres. Und im Terrestrischen ist es jetzt ja eher wie du schon gesagt hast, die Abfolge von verschiedenen Arten über lange Zeiträume hinweg.
Genau. Ja, und insgesamt ist es aber so, auch wenn es diese ganzen schönen Konzepte gibt und auch wenn wir das geschafft haben, Totholzstrukturen als wichtige Habitatelemente für Organismen in die nachhaltige Waldbewirtschaftung zu integrieren, heißt es noch nicht, dass es wirklich gut bergauf geht, ne? Also das heißt, das sind Schritte in die richtige Richtung und es haben sich sehr positive Veränderungen gegeben. Es gibt auch Vorzeigeprojekte in Deutschland. Aber nach wie vor gibt es natürlich im Wesentlichen Waldbewirtschaftung, die nicht sonderlich förderlich ist. Und das gibt es natürlich auch noch. Also eigentlich beide Extreme. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, schon so, dass auch jetzt junge Studierende zum Beispiel, die jetzt starten in den Forstwissenschaften oder so, deutlich sensibler sind für diese ganzen Themen auch als Menschen vor 30 Jahren noch beispielsweise, auch wenn das vor 30 Jahren auch schon der Fall war. Also man sieht eigentlich, dass das insgesamt deutlich konstruktiver abläuft im Laufe der Zeit. Ja.
Toll, schön.
Total. Aber bei den Gewässern ist es ja eigentlich ähnlich. Also das heißt,
Ja,
so die
wäre ja auch
Probleme sind
traurig,
nicht weg.
wenn
Genau,
wir nicht
aber
dazu lernen würden, oder? Und es in
ja.
der Ausbildung der zukünftigen Generationen nicht besser machen würden.
Ja.
Ja,
Voll.
absolut.
Ich habe aber vorhin auf jeden Fall auch schon rausgehört, als wir uns begrüßt hatten, kurz vor dem Podcast, dass du uns heute auch noch mal was mitgebracht hast. Eine Studie.
Eine Studie habe ich mitgebracht, ja, tatsächlich.
Bin sehr
Frisch gedruckt.
gespannt.
Ich habe sie hier ausgedruckt vor mir liegen, damit ich mir da einfach mal auch ein paar Notizen machen muss. Weil ich muss gestehen, für mich ist es, ich spreche nicht so oft Deutsch. Der Podcast hat jetzt den Anteil meines Lebens, in dem ich Deutsch oder in meiner Woche, wo ich Deutsch spreche, deutlich erhöht. Und vor allem rede ich eigentlich nie über Wissenschaft auf Deutsch, außer eben auf meinem Instagram-Kanal und mit dir im Podcast. Und deswegen muss ich
Easy.
mir da schon immer noch so ein paar Sachen übersetzen und mir das einmal in Ruhe durchgehen und irgendwie überlegen, wie sage ich das jetzt auf Deutsch. Genau, deswegen habe ich das hier ausgedruckt liegen, sonst bin ich ein großer Freund von PDFs, aber hier in dem Fall drucke ich. Und zwar, also frisch gedruckt, und zwar nicht nur von mir heute frisch gedruckt, sondern frisch veröffentlicht vom 15. Juli. Also wirklich, heute ist der, wir nehmen auf am 18. Juli. Also 3 Tage alt die Studie, und zwar aus der Fachzeitschrift Nature Ecology and Evolution, also eine der führenden Fachzeitschriften im Bereich von Ökologie und Evolution, also von Naturwissenschaften. Und zwar ist der Titel Aquatischer Sauerstoffmangel als planetare Grenze und Schlüsselrolle bzw. Regulator für die Systemstabilität der Erde. Das ist jetzt mal meine freie Übersetzung hier. Das ist auf einem großen Team aus AutorInnen aus Kanada, Frankreich, Belgien und den USA, die Studie. Und ja, ich habe mir gedacht, da könnten wir doch einfach mal drüber reden. Wir haben schon mal über planetare Grenzen ein bisschen gesprochen, was planetare Grenzen sind. Dass es im Endeffekt Prozesse sind, die Lebensqualität der Erde oder die Bewohnbarkeit der Erde extrem verändern können, wenn die überschritten werden oder überschritten sind in vielen Fällen. Also es geht in der Studie teilweise eben auch darum, dass wir viele dieser planetaren Grenzen, die wir haben, also um einfach mal ein paar zu nennen, Klimawandel, wahrscheinlich die berühmteste planetare Grenze, der Gebrauch von Süßwasser, grundsätzlich, wie sich unser Land, so unsere Landschaft verändert, Ozean, die Versauerung unserer Meere, Versäuerung unserer Meere, die Ozon, der Ozonverlust, also der Verlust der Ozonschicht. Fällt dir noch was ein? Es gibt natürlich mehrere. Die biogeochemischen Kreisläufe werden verändert, also beim Beispiel von Stickstoff und Phosphor, da haben wir letzte Woche auch ein bisschen drüber gesprochen, dass
Genau,
wir die verändern.
invasive Arten hat es auch noch nicht offiziell,
Invasiven
glaube ich,
Arten,
genau.
genau, stimmt, steht hier auch noch, genau, ja. Also es sind im Endeffekt so, ja, also planetare Grenzen sind im Endeffekt dann ja diese Prozesse oder diese Grenzen, die eben nicht überschritten werden sollten, um unser Leben hier oder um das Ökosystem Erde quasi aufrecht zu erhalten, indem ja nicht nur die Tiere leben. Man redet immer bei Biodiversität, bei biologischer Vielfalt ja irgendwie über Eisbären und bunte Käfer und was weiß ich was. Aber unterm Strich geht es natürlich auch um die Bewohnbarkeit der Erde für uns Menschen. Und das ist auch etwas, was in letzter Zeit wohl aufgenommen worden ist als eine planetare Grenze, nämlich dass das menschliche Wohlbefinden mit aufgenommen werden sollen. Es ist natürlich so, dass bei den anderen planetaren Grenzen da es auch einfach Werte gibt, die unterschritten sind, überschritten sind, die man relativ gut messen kann, wie zum Beispiel im Klimawandel als Temperatur zum Beispiel wäre dann natürlich ein Indikator steigende CO2-Konzentration. Also es gibt natürlich gerade, wenn sich Stoffkreisläufe verändern, einfach auch Grenzwerte, die man gut messen kann, und dann kann man schauen, sind wir da drüber, sind wir da drunter, ist diese Grenze überschritten, ja oder nein. Das ist natürlich in dem Fall von menschlichem Wohlbefinden ein bisschen schwieriger vielleicht zu messen oder irgendwelche Grenzwerte dazu zu bestimmen. Darum soll es aber heute gar nicht gehen, sondern es soll um den Sauerstoffmangel in aquatischen Systemen gehen, also im Ozean. Also grundsätzlich, wenn man von aquatischen Systemen spricht, spricht das eben alles ein oder schließt das alles ein, was Wasser hat auf der Erde. Also nicht nur meine geliebten Seen. Meine Forschung beschäftigt sich hauptsächlich mit Seen, sondern natürlich auch Flüsse, also Fließgewässer. Sämtliche Formen von stehenden Gewässern und natürlich aber auch unsere Meere, unsere Ozeane, die wir haben. Genau, und das Team, der Erstautor der Studie, Kevin Rose, und sein Team gucken sich eben an, sollte nicht vielleicht der zunehmende Sauerstoffmangel in aquatischen Systemen auch als planetare Grenze anerkannt werden und aufgenommen werden, weil die Autoren argumentieren hier auch ein bisschen, dass wir ja auch zunehmend sehen, dass wir Vorschläge für neue planetare Grenzen bekommen. Warum ist das vielleicht so? Naja, weil wir viele von diesen planetaren Grenzen einfach schon längst überschritten haben und durchschritten haben. Und es ist natürlich dann ein bisschen hinfällig, ist. Das heißt nicht, dass die nicht mehr wichtig sind, sondern dass man vielleicht eben einfach neue Grenzen auch braucht, um eben zu schauen, Ja, wie entwickelte sich das hier alles weiter?
Genau, und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass sich viele von diesen Sachen ja auch bedingen und man in der Vergangenheit noch gar nicht gesehen haben, wie die zusammenhängen, ne? Weil diese
Absolut.
planetaren Grenzen sind, glaube ich, 2009 das erste Mal irgendwie definiert worden.
Das kann
Also
sein,
es
das
liegt
weiß
noch
ich
nicht so
nicht.
super lange zurück und werden seitdem im Prinzip aktualisiert und man sieht ja eben, wie eng das dann teilweise zusammenhängt. Aber ich wollte dich nicht
Absolut.
zu sehr unterbrechen. Ich wollte
Nein,
nur,
alles gut. Das ist ein
genau.
guter Einwand. Also da gehen die auch nochmal drauf ein, wie die alle zusammenhängen. Da kommen wir jetzt auch noch ein bisschen tiefer rein. Und zwar kann man grundsätzlich vielleicht einfach mal sagen, dass was ist jetzt eigentlich irgendwie Sauerstoffmangel? Warum ist es in Gewässern irgendwie wichtig, dass wir da Sauerstoff haben? Ist natürlich ähnlich wie an Land, dass das fast alles Leben irgendwie von Sauerstoff, was wir heute zumindest auf unserer Erde finden, von Sauerstoff eben abhängig ist. Also Sauerstoff wird ja hauptsächlich produziert durch Photosynthese. Da denken dann immer viele daran, dass es hauptsächlich Landpflanzen sind, die für die Sauerstoffproduktion zuständig sind. Tatsächlich ist es aber so, dass wir etwa 70 bis 80% des Sauerstoffs in unserer Atmosphäre eigentlich Phytoplankton zu verdanken haben. Das sind also, wie gesagt, mikroskopisch kleine Pflanzen, die in unseren Gewässern hin und her treiben und eben auch Photosynthese betreiben. Also CO2 aus der Atmosphäre holen und daraus und eben Sauerstoff ausstoßen. Und darauf ist eben so ziemlich alles Leben auf unserer Erde ausgerichtet. So, und jetzt blätter ich hier einmal um, man wird es hören in der Aufnahme. Ist es so, dass Sie sich anschauen, dass eben der Sauerstoffmangel in unseren Gewässern seit 1960 sich extrem ja, oder ungefähr seit 1960, das sind so die ersten 1950, 1960, so die ersten Aufzeichnungen von da. Und zwar haben wir eine vierfache Erhöhung des Volumens an anoxisch, nennt man das Ganze auch, wenn Sauerstoffmangel herrscht, an anoxischem Wasser in Weltmeeren seit 1960. Ja? Also eine vierfache Erhöhung. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist so, dass dieser Sauerstoffmangel nicht nur aber in tiefen Gewässern von Ozeanen zu messen ist, sondern eben auch in Küstenregionen von Meeren, wo die Autoren hier sagen, dass hunderte von Regionen auf der Welt davon betroffen sind, dass da eben kein Sauerstoff vorhanden ist. Mehr als 50% der Seen in der We weltweit haben den Anteil dieses anoxischen Bereichs, den Seen tatsächlich manchmal haben, auch natürlicherweise. Aber hat sich eben auch mehr als 50% erhöht in den letzten Jahrzehnten. Also grundsätzlich kann man sagen, unsere Gewässer werden immer sauerstoffärmer. Und das ist jetzt natürlich ein Problem, nicht nur für viele verschiedene Organismen, für viele verschiedene Lebewesen, die eben in diesen Gewässern leben, sondern es führt ja zum Beispiel auch dann dazu, und da sieht man dann wieder daran, wie das eben auch alles verbunden ist, wie das dann wieder zum Biodiversitätsverlust auch beitragen kann. Es ist ja einfach so, dass verschiedene Arten auch verschieden sensibel gegenüber solchen, ja, Sauerstoffmangel zum Beispiel sind. Als Grenzwert für was ist eigentlich Sauerstoffmangel, sind 2 Milligramm pro Liter an gelösten Sauerstoff festgelegt. Und als ein Beispiel wird hier zum Beispiel genannt ein Copepode. Das ist ein kleines Ruderfußkrebschen, was zum Zooplankton in Gewässern gehört. Und das hat zum Beispiel einen Grenzwert von nur 0,06 Milligramm. Das heißt, dem Copepoden an sich, der könnte jetzt mit starkem Sauerstoffmangel schon auch noch umgehen. Jetzt kommen wir aber zum Beispiel zu einer Forelle, zu einer Forelle. Und da liegt das Ganze zum Beispiel bei 5 Milligramm pro Liter, also deutlich über diesen 2 Milligramm pro Liter. Das heißt, es ist grundsätzlich so, dass Salmoniden, also lachsähnliche, forellenähnliche Fische, schlecht mit Sauerstoffmangel klarkommen und sie dann zum Beispiel aktiv diese Bereiche meiden. Das Meideverhalten ist natürlich auch nicht allen Lebewesen gegeben. Nicht alle Lebewesen können aktiv solche Gegenden dann zum Beispiel vermeiden, wie jetzt zum Beispiel ein Fisch grundsätzlich kann. Und was wir dann zum Beispiel se sehen oder was die Autoren in dieser Studie dann eben diskutieren, ist, dass wir dann zum Beispiel auch eine Migrationsbewegung von Organismen, von Lebewesen zum Beispiel sehen können, die dann eben sauerstoffreichere Bereiche in Gewässern aufsuchen können und dann da aber zum Beispiel auch wieder Arten verschieben können. Also es ist ja oft nicht mal so, dass Biodiversitätsverlust dadurch entsteht, dass Arten unbedingt aussterben, weil sie mit den vorhandenen Gegebenheiten nicht mehr zurechtkommen, sondern es ist ja auch oft so, dass sie dann eben, das wird man im Terrestrischen wahrscheinlich genauso kennen, sich bewegen in andere Bereiche und dann da auf einmal Arten verdrängen. Also das heißt, es ist auch eine indirekte oder dass Biodiversitätsverlust auch dadurch entstehen kann, dass andere Arten Bereiche übernehmen, Lebensräume einnehmen und dann dadurch eben Arten einfach verdrängen, die da vorher gelebt haben. Genau, also darauf gehen die Autoren so ein bisschen noch ein, was ich auch einfach interessant finde, und das hast du gerade auch angesprochen, dass die auch nochmal darauf eingehen, wie diese planetaren Grenzen dann eben zusammenhängen, dass zum Beispiel dieser Sauerstoffmangel, den wir eben in den Gewässern sehen, der immer mehr zunimmt in den letzten Jahrzehnten, natürlich auch wieder angefeuert wird, kann man wahrscheinlich sagen, durch andere planetare Grenzen. Und das ist zum Beispiel ja, was wir gerade schon auch gesagt haben, dass wir die biogeochemischen Kreisläufe verändern von zum Beispiel Stickstoff und Phosphor. Und wenn Phosphor in ein Gewässer eingetragen wird und natürlich auch Stickstoff, aber in Süßwasser ist es hauptsächlich Phosphor, im Ozean tatsächlich Stickstoff, der da als limitierender Nährstoff gilt. Das heißt, der quasi die ganze Produktivität, das Pflanzenwachstum, das Phytoplanktonwachstum so ein bisschen unterdrückt. Das heißt, geht man mehr von diesem limitierenden Stoff hinzu, erhält man eine höhere Biomasse, also ein höheres Vorkommen von diesem Lebewesen. Genau, also es sind vor allem eben Phosphor und Stickstoff, um die es da geht. Und dass dieser Eintrag von diesen Nährstoffen, das Ganze nennt man auch menschengemachte Eutrophierung, also der Fachbegriff für so eine Erhöhung von Produktivität nennt man das auch, oder von eben einer Verschlechterung dieses dieser Wasserqualität nennt sich Eutrophierung, dass das eben auch dann dazu führt, dass wir zum Beispiel wieder mehr sauerstofffreie Zonen im Gewässer haben. Was passiert, wenn die Konzentration sich in so einem See zum Beispiel erhöht? Für mich jetzt am einfachsten am See zu erklären. Ich bin kein Meeresbiologe und tue mich da mit dem großen Ozean jetzt ein bisschen schwer, deswegen erkläre ich es jetzt einfach einmal am See. Es ist so, dass wenn wir jetzt mehr Nährstoffe im See haben, dass wir automatisch mehr, weil ich gerade gesagt, das ist oft ein limitierender Nährstoff, mehr Phytoplankton haben. Dieses Phytoplankton stirbt aber auch irgendwann ab und sinkt dann zum Beispiel auf den Boden des Sees. Dort leben kleine Mikroorganismen, Bakterien zum Beispiel, die dieses Phytoplankton dann zersetzen und die oft in diesem Prozess zum Beispiel Sauerstoff konsumieren. Wenn der Sauerstoff da unten aufgebraucht ist, ist es auch so, dass andere Bakterien übernehmen, die dann nicht nur dazu führen, dass zum Beispiel Treibhausgase wie Methan freigesetzt werden, sondern tatsächlich auch dazu führen können, dass sich diese chemischen Reaktionen auf dem Boden des Sees verändern können und dann dadurch zum Beispiel noch mehr Phosphor freigesetzt wird und dann noch mehr Produktivität im See herrschen kann. Also das sind dann wieder so, ja, man nennt das dann Feedback auf Englisch, ja, es sind einfach Prozesse, die sich gegenseitig dann wieder hochfahren, also sich gegenseitig einfach aufheizen. Und dadurch eben dann durch diese Prozesse, durch diesen Abbau, der eben Sauerstoff zieht am Boden eines Gewässers, eben dann diese Situation des Sauerstoffmangels noch weiter erhöht werden kann. Was ich auch total interessant finde, ist, dass Stratifikation heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Also die Schichtung. So, das ist das vernünftige Wort. Die Schichtung eines Gewässers, da zum Beispiel auch zu beitragen kann, dass der Sauerstoff sich am Grunde eines Sees oder in einem tieferen Teil des Sees ziemlich schnell ja, ziemlich gering ist. Und das ist zum Beispiel was wir auch einfach sehen. Das sehen wir nicht nur in Seen, sondern das sehen wir zum Beispiel auch in bestimmten Teilen der Weltmeere, dass wir eben diese Schichtung haben. Also wir haben Wasser ist am schwersten, kann man sich das vorstellen, oder am dichtesten, das wäre korrekt ausgedrückt, aber man kann sich vorstellen, dass Wasser am schwersten ist bei 4 Grad Celsius. Es ist so ein bisschen abhängig davon auch, wie salzhaltig das Wasser ist, aber jetzt gehen wir einfach mal wieder vom Süßwasser aus, und dann ist es am schwersten bei 4 Grad. Und jetzt ist es so, dadurch, dass wir ja zum Beispiel es wird früher im Jahr zum Beispiel warm in unseren Breitengraden. Und das führt zum Beispiel dazu, dass wir schneller eine Schichtung im See erhalten können. Und dass vor allem das Oberflächenwasser sich relativ schnell aufwärmt, aber sich die tieferen Schichten nicht mehr wirklich aufwärmen können. Und wir dann einfach einen größeren Unterschied zwischen dem Oberflächenwasser und dem tieferen Wasser haben. Und wir eben durch diesen Dichteunterschied, durch diese Schwere des Wassers, dann so eine es fast schon unmöglich ist, dass zum Beispiel Winde das durchmischen können, weil es eben, ja, weil dieses Wasser einfach unterschiedlich schwer ist. Ja, dass das dann dazu führen kann, dass wir das eben immer öfter haben, dass wir das auch immer länger sehen. Das ist auch etwas, was wir zum Beispiel in arktischen Seen sehen. Dadurch, dass es da einfach im Winter nicht mehr richtig zufriert, haben wir mittlerweile viele Seen, die mittlerweile eine Schichtung haben, die früher gar nicht mehr hatten. Also die es eigentlich natürlicherweise gar nicht gab in diesen Seen. Das heißt, viele Seen haben mittlerweile eine Schichtung. Gerade in den nördlichen Breitengraden, anderen Seen ist diese Schichtung viel, viel länger. Und das führt auch dazu, dass wir weniger Sauerstoff in diesen Seen haben. Jetzt habe ich viel über das alles geredet. Die Schlusskonsequenz dieser Veröffentlichung ist eben einfach, dass Sauerstoffmangel in unseren aquatischen Systemen, in den Weltmeeren, in unseren Seen in den letzten Jahrzehnten extrem zugenommen hat. Wie gesagt, bis zu viermal mehr. Und unterm Strich auch wir davon betroffen sind. Und wir deswegen das vielleicht als planetare Grenze aufnehmen sollten. Und warum sind wir zum Beispiel betroffen? Also man redet gerne von Ökosystemdienstleistungen, und das sind Dienstleistungen unserer Umgebung, der Ökosysteme, der Lebensräume, von denen wir umgeben sind, der Natur schlussendlich, auf die wir angewiesen sind. Ökosystemdienstleistungen sind zum Beispiel für aquatische Lebensräume Trinkwasser. Wir gewinnen Trinkwasser aus unserer Umwelt. Das ist quasi ein Service der Natur für uns. Wir angeln, wir konsumieren, wir nennen es auf Deutsch Meeresfrüchte oder Fische. Und auch Fische sind nicht in der Lage, oder wie wir gerade auch zum Beispiel jetzt gehört haben, ne, die Forelle da, die kann damit zum Beispiel ziemlich schlecht umgehen. Das heißt, wir verlieren auch Leistungen der Natur für uns, wenn wir eben ja aquatische Lebensräume haben, die immer weniger Sauerstoff mit sich bringen. Und die Studie werden wir auf jeden Fall wieder in die Shownotes packen. Und ja, jeder, der sich dem Englischen jetzt nicht scheut, also man muss sagen, dass diese Veröffentlichungen gerade in so Zeitschriften wie For Nature auch gut verständlich, finde ich, geschrieben sind und einfach für eine breite Masse geschrieben sind und man jetzt da kein Gewässerökologe für sein muss, um das zu verstehen. Also ich kann das eben nur ans Herz legen. Wirklich toll erklärt mit vielen verschiedenen Prozessen, die in Gewässern vorkommen und warum wir Sauerstoffmangel als planetare Grenze in Zukunft betrachten sollten.
Das klingt auf jeden Fall sehr gut und sehr spannend. Hast du durch Zufall auch noch irgendwie einen Artikel oder so schon gesehen, der das einordnet aus dem Wissenschaftsjournalismus oder sowas? Oder war das irgendwo in der Presse?
Ich glaube, die Tagesschau okay. Hat es schon aufgegriffen gehabt. Also ich lese immer morgens tagesschau.de. Um auch in Deutschland auch bei den Nachrichten irgendwie so ein bisschen aktuell irgendwie was mitzukriegen. Und da habe ich es gesehen. Ich weiß nicht, wann es war. Gestern, vorgestern
okay, aber
oder
dann,
sowas?
Ich würde dann quasi nochmal ergänzend nochmal irgendwie einen zusammenfassenden Artikel, der so ein bisschen einordnet,
ja,
raussuchen, den wir nochmal zusätzlich in die Shownotes packen. Mhm. Und finde das insgesamt sehr gut, also eigentlich die Entwicklung die letzten Jahre, weil ich mir immer denke, dieses Konzept der planetaren Grenzen, da steckt wirklich nicht alles hinter, also bei weitem nicht alles. Und das leitet, also verleitet auch dazu, dass die Leute zu einseitig auf einzelne Dinge schauen. Und das wird ja sehr viel gemacht, insbesondere eigentlich auch bei der Klimapolitik. Also da sieht man das im Prinzip. Man sich nur das anschaut und wenn ich dann irgendwie mitbekomme, dass man auf Technologie hofft, die das ganze Problem löst. Da kann ich wirklich immer nur mit dem Kopf schütteln und denke mir, wie soll denn diese ganzen zusammenhängenden Probleme, wie sollen die denn dadurch gelöst werden, wenn man CO2 in der Atmosphäre reduziert? Also wie soll das denn sich irgendwie vernünftig ändern lassen? Und das liegt natürlich daran, dass das eng verwoben ist mit eben allem, was sich irgendwie in Kontakt zur Atmosphäre befindet. Und das ist so ein bisschen eine Sache, wo ich eigentlich sehr toll finde, wenn man eigentlich noch aufzeigt, was noch dahinter steckt. Und vor allem, wenn dieses Konzept in den nächsten Jahren vielleicht wirklich noch ein bisschen detaillierter wird und feiner. Mhm. Ich weiß, dass viele Menschen sehr gerne haben, dass es eine simple Lösung gibt und auch viele Menschen in der Wissenschaft gerne haben, dass man eine sehr simple, zusammenfassbare Gruppe irgendwie findet, also eine Gruppierung, die gut möglich ist. Aber ich glaube, dass uns da wirklich hilft, diese einzelnen Baustellen und Probleme irgendwie besser zu erkennen, wenn das Ganze vielschichtiger wird. Und deswegen, also es klingt sehr spannend. Ich muss mir die Studie aber auch noch ansehen. Also da
Ja.
freue ich mich aber drauf.
Ja, sehr gut. Prima.
Ja, ich hab noch einen Artikel mitgebracht, der mir
Oh ja.
insgesamt 83 Mal zugeschickt wurde auf Instagram. Ich
Hast du
habe
etwa
extra
nachgezählt, Thomas?
durchgezählt, ja, weil ich glaube ich in der letzten Zeit noch nie einen Artikel, also ich habe ja zumindest im letzten Jahr gab es keinen Artikel, der mir so häufig zugeschickt wurde. Und zwar gab es ein Interview in der Neuen Zürcher Zeitung. Und das ist sehr spannend, dass ein Interview quasi so viel Aufmerksamkeit bekommt, was ich gerne mal kurz vorstellen und einordnen würde. Und
Ich bin
zwar
gespannt. Ich habe
heißt
es mir nicht
das,
angeguckt. Ich
ja,
habe es ein
es
bisschen
ist,
mitbekommen bei dir bei Instagram, aber ich habe nicht reingeguckt. Ich bin gespannt.
genau, der Titel des Interviews ist Biologe kritisiert Umweltbürokratie. Man sollte jedem Naturschützer kündigen, der mehr als einen Tag pro Woche im Büro sitzt.
Was?
Das ist der Titel.
Okay, ich werde, glaube ich, gekündigt.
Genau. Und zwar fängt da der Artikel auch an mit Marcel Züger eckt immer wieder an in der Gilde der Biologen. Das ist quasi dann der einleitende Satz. Und genau um diesen Biologen geht's. Ganz liebe Grüße. Der im Prinzip selbst ein Büro im Prinzip betreibt im Kanton Graubünden in der Schweiz und auch Naturschützer ist und da unterwegs ist und interessante Ansichten von sich gegeben hat. Und ganz wichtig ist, das sind wirklich nur Ansichten, denn es ist eigentlich ein klassisches Interviewformat. Also das heißt, hier wird dann beispielsweise gefragt, Herr Züger, Sie kommen zu dem Schluss, dass es keine Biodiversitätskrise gibt. Das ist das Gegenteil von dem, was wir seit Jahren hören, sagt dann im Prinzip sagen die beiden Journalistinnen, die dann diesen qualitativ hochwertigen Artikel hier verfasst haben. Und dann gibt es dann irgendwie Antworten. Da steht dann zum Beispiel, Krise bedeutet, dass das Dach brennt, doch das tut es nicht. Bis um die Jahrtausendwende hatten wir einen fortwährenden Rückgang der Artenvielfalt, zumindest in einigen Lebensräumen. Seither geht es aber aufwärts. Natürlich gibt es auch Problemzonen, aber die Gesamtbilanz ist positiv und sowas. Und das zieht sich eigentlich durchweg so weiter. Also das heißt, hier wird dann im Prinzip werden. Ja, rote Listen werden hier relativiert. Da sagt man dann, diese ganzen Gefährdungsbeurteilungen, die haben im Prinzip keine Aussage zum Zustand der Umwelt und Arten mit kleinen Beständen oder kleinen Verbreitungsgebieten werden sowieso immer gefährdet und so. Und das wird hier eigentlich alles von vorne bis hinten relativiert. Und das ist sehr interessant, weil ich diesen Artikel gelesen habe. Und für mich persönlich sofort einordnen konnte. So, ich habe dann natürlich nochmal geschaut, was das Ganze denn an Basis im Prinzip hat. Also das heißt, hier wird sich ja nicht auf Studien oder sowas großartig bezogen, sondern das sind ja Meinungsbilder, die hier geäußert werden. Und das ist hier eigentlich auch das Wichtigste. Also dieser Artikel ist für mich eigentlich ein wirkliches Beispiel für absolut schlechten Journalismus. Und das muss man wirklich sagen, weil man hier einfach sieht, dass hier eine große Plattform gegeben wird für eine Person, die durchaus vom Fach ist, also durchaus aus dem Bereich des Naturschutzes kommt, aber sehr große Themen, die im Prinzip erarbeitet werden durch sehr viel Forschung in den letzten Jahrzehnten, ganz leicht mit einfachen, simplen Antworten irgendwie abtut. Und man an diesem Punkt eigentlich, wenn jemand solche Aussagen trifft, die konträr sind zum kompletten Kenntnisstand, der irgendwie existiert, da ist natürlich Journalismus einfach in der Aufgabe zu prüfen, hat die Person überhaupt die Qualifikation, das Ganze einzustufen und gibt es irgendwelche Belege dafür? Und das wird aber hier einfach nicht getan, sondern genau, du hattest auch noch was zum Anmerken dazu.
Was sind denn die Qualifikationen von unserem Kollegen? Kann man ihn überhaupt unseren Kollegen nennen?
Nein, eigentlich nicht. Also es ist nicht wirklich Wissenschaftler, der in dem Bereich forscht, sondern er hat im Prinzip ein Büro, in dem er auch im Naturschutz arbeitet. Und ich habe mir das angesehen. Die einzigen Dinge, die existieren, das ist ein Meinungsartikel zum Wolf. Also das heißt,
Ja, das
der
passt
Wolf
ja,
ist
mein
natürlich
Gott.
auch ein ganz kritisch zu betrachtender Organismus,
Oh
der
mein Gott.
quasi nicht in unsere heutigen Landschaften gehört. Und dieser Meinungsartikel, das ist eigentlich alles. Also das ist eigentlich so gesehen der Background. Und ansonsten gibt es hier eigentlich keine Teilhabe in irgendeiner Form an Forschung. Es gibt durchaus ein paar Projekte, die ich hier gesehen habe, die sinnvoll sind, also Naturschutzprojekte beispielsweise, wo versucht wird, aktiv Offenlandflächen freizuhalten, Gehölzsukzession zu mindern. Da haben wir wieder Sukzession. Also man versucht im Prinzip den Gehölzen, die da sehr schnell wachsen würden, also viele Dinge würden verwalten, so gesehen. Und viele von den sehr stark bedrohten Lebensräumen in Mitteleuropa sind Offenlandlebensräume. Das liegt daran, dass sie damals historisch wahrscheinlich als ja kleine lückige Muster vor allem in die Landschaft irgendwie eingelassen waren. Da ist man aber sich heute noch nicht so ganz sicher, weil da gibt es noch die Megaherbivoren-Theorie, vielleicht von der viele schon mal gehört haben, dass vor allem große pflanzenfressende Organismen, Säugetiere, die Landschaften geprägt haben. Und das ist aber die Vergangenheitssituation, die wir heute nicht so kennen. Wir kennen eigentlich nur die jüngere Geschichte der Kulturlandschaft relativ gut. Und da gibt es durchaus ein paar Punkte. Aber diese Punkte, die hier im Prinzip leicht abgetan werden mit simplen Lösungen oder Design ganz anders, das sind natürlich reine Meinungsäußerungen. Und nicht datenbasierte reine Meinungsäußerungen sind eigentlich sehr uninteressant, finde ich.
Ja.
Und dem darf man natürlich eigentlich nicht so viel Plattform bieten. Und ich sehe hier für diesen Artikel, da sehe ich natürlich die beiden Journalistinnen in der Verantwortung, die im Prinzip diesen Artikel verfasst haben, weil das hier ganz klar heißt, dass sie meines Erachtens nicht geprüft haben, ob diese Aussagen in irgendeiner Form haltbar sind, sondern die wirbeln irgendwie schön auf. Das sieht irgendwie interessant aus. Es gibt hier mal ein konträres Bild, ganz anders, als man das so gewohnt ist vielleicht. Und sowas dann einfach ja unkommentiert Raum zu geben, ist natürlich in meinen Augen einfach qualitativ absoluter Käse. Also das heißt, dieser Artikel ist eigentlich so gesehen ist nicht wert gelesen zu werden, aber hat jetzt sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ich wollte das Ganze nur mal anmerken. Also falls noch mal jemand reinschauen möchte, ich werde den auch mal
Besser nicht.
verlinken. Ich werde das mal verlinken. Vielleicht fühlen sich ja auch Menschen animiert, fachlich mal ganz sachlich ein paar Punkte zu behandeln, wenn sie sich da gut auskennen. Also das heißt, dass die Redaktion da vielleicht auch ein Feedback bekommt bei einzelnen Punkten, weil da schon sehr viele Punkte sind, wo man einfach sieht, das ist eine reine Meinung und sowas sollte natürlich eigentlich gar nicht erscheinen. Und
Beziehungsweise
deswegen,
wenn, dann muss sie einfach eben auch einfach als Meinung gekennzeichnet werden. Aber es ist, finde ich, eben
genau.
einfach immer sehr schwierig, wenn jemand, der Fachwissen da suggeriert, das eben als Fakten verkauft und nicht als Meinung. Und das ist eben ein großer Unterschied. Es gibt einen großen Unterschied zwischen eine Meinung über etwas haben, was dann eben oft vielleicht auch einfach den Fakten relativ fern ist, und eben Fakten vorzustellen. Und WissenschaftlerInnen in der Regel sollten im Idealfall sich sehr neu, also sollten das ohne irgendwelche persönlichen Präferenzen oder Meinungen oder sowas, sondern eben einfach die Fakten, ja, neutral, objektiv einordnen können in den Kontext und nicht ihre persönliche Meinung. Gefällt mir dieser Laufkäfer jetzt hier, ist er hübsch oder nicht? Das hat damit erstmal nichts zu tun.
Genau. Und
Und ja.
ich denke, da ist eigentlich auch Journalismus gefragt, weil natürlich man durchaus bei Punkten, bei denen man merkt, das ist ein Punkt, der ist so konträr zu dem, was eigentlich da ist. Und ich formuliere das Ganze schon in meiner Frage und bekomme darauf eine Antwort, dass ich das natürlich so nicht stehen lasse, sondern danach bohre und vor allem auch frage, was denn die Grundlage dafür ist im Prinzip. Und wenn die Grundlage im Prinzip ist, in meiner Kindheit sah noch alles ganz anders aus als heute. Heute sind die Sachen aber nicht mehr so schlimm wie in meiner Kindheit. Dann ist das
Ja.
natürlich keine Grundlage, sondern
Nein.
ich habe auch sehr viele Gefühle, die sich geändert haben im Laufe meiner Kindheit
Ich
und
auch.
heute. Und bin aber ganz froh, dass wir uns bei der Bewertung von biologischer Vielfalt dann doch auf Messwerte beruhen und nicht auf Meinungen. Genau, also deswegen den Artikel wollte ich kurz einordnen, auch für die Leute auf Instagram, die hier zum Teil mit reinhören, weil ich das einfach total wichtig fand, mal kurz darauf einzugehen, wenn ein Artikel wirklich so viel Reichweite bekommt irgendwie und quasi ein bisschen viral geht in der Naturschutzszene, dann wollte ich da nur kurz darauf eingehen. Also meines Erachtens auf jeden Fall nichts Interessantes, wo man sich inhaltlich mit beschäftigen sollte. Aber falls jemand Interesse hat, empfehle ich da auf jeden Fall, dass man sich da meldet bei der Neuen Züricher Zeitung und vielleicht mit ein paar, ja, mit der Sachlage und mit ein paar Fakten oder sowas einzelne Punkte kommentiert.
Und immer schön konstruktiv und nicht persönlich.
Genau, das ist eigentlich immer das Wichtigste. Aber da gehe ich immer von aus. Die meisten Leute nehme ich mal als sehr.
Uns hören ja nur Leute, die sowas verstanden haben, dass man
Genau.
konstruktiv kritisiert und nicht auf persönlicher Ebene.
Absolut. Ja.
Ja, ich bin gespannt, was ich da einfach auch nochmal vielleicht zu so sagen möchte, weil das ist schon auch was mich sehr, was mich, was oder was mein WissenschaftlerInnenherz irgendwie so ein bisschen trifft, finde ich manchmal, wenn dann Leute sich da eben hinstellen und ihre Meinung als Fakten oder als Wissenschaft irgendwie verkaufen. Ich finde das traurig, wenn dann das dazu führt, dass eben auch einfach die Menschheit den Glauben in Wissenschaft so ein bisschen verliert oder das Vertrauen in Wissenschaft verliert oder vielleicht dieses Vertrauen auch teilweise dann gar nicht da ist aufgrund von solchen, ja, von solchen Aussagen irgendwie. Und was man einfach auch, das ist jetzt auch bei der Studie, die ich ja gerade vorgestellt habe, es ist oft so, dass Wissenschaft ist einfach unfassbar international. Und es geht über Ländergrenzen hinweg, es geht über Fördergeldergrenzen hinweg. Und das ist eben auch, finde ich, einer der Qualitätsaspekte ist, dass eben nicht nur WissenschaftlerInnen eines bestimmten Landes mit vielleicht einer bestimmten politischen Ausrichtung oder sowas, die dann eben ja vielleicht auch Fördergelder daher kriegen, etwas sagen, sondern wir reden hier über wissenschaftliche Fakten, die unabhängig von zig Hunderten verschiedenen WissenschaftlerInnen auf der ganzen Welt erforscht werden, aufgezeigt werden, da Evidenzen, da Daten, da Beweislagen einfach hergebracht werden, die das ganz klar aufzeigen. Also es ist hier nicht, ja, Wissenschaft ist einfach unfassbar international und das ist meiner Meinung nach auch einfach ein Gütesiegel für Wissenschaft, dass es eben über Ländergrenzen, über Interessenskonflikte hinweg operiert und ja, da irgendwie weltweit einfach WissenschaftlerInnen an einem Strang ziehen.
Total. Also ich, genau, wir haben ja noch eine ordentliche Schieflage eigentlich. Also man sieht ja, dass im Prinzip so viele sehr reiche Länder irgendwie einfach einen absoluten Überfokus haben, manchmal auf einzelne Themen und vielleicht noch ein bisschen zu sehr den Ton angeben. Aber ansonsten finde ich eigentlich auch genau das die Stärke. Also dass eben egal, was man veröffentlicht hat, im Laufe der Jahre kann es immer sein, dass irgendwo das plötzlich auf dem Planeten eine Rolle spielt oder dass Menschen sehen, Moment mal, hier bei der Studie ist mir was aufgefallen irgendwie. Wir haben ähnliche Messdaten und die verhalten sich relativ stark unterschiedlich zu dem, was dort dargestellt ist. Oder man entdeckt im Design plötzlich nochmal irgendwas. Und dass dieses Wissenschaftssystem da einfach so weltweit funktioniert, das finde ich auch sehr gut, weil das manchmal auch Blickwinkel, glaube ich, gibt, die man dann selbst nicht so richtig irgendwie auf dem Schirm hat, bei der Erstellung eben von Studien, bei der Diskussion von Daten. Und ich finde das eigentlich auch so schön, dass es das eigentlich so ein ja zunehmend wachsendes Korrektiv ist und eigentlich ein gemeinsames Kulturgut. Also ich glaube, dieses gemeinsame
Absolut.
Kulturgut ist, glaube ich, da der wichtigste Aspekt, ne?
Absolut, ja.
Ja.
Das sehe ich auch so. Ja,
Ich
vielleicht
habe
muss ich ihn mir auch nochmal durchlesen.
Macht das, also es ist schon faszinierend, es ist auch ein relativ kurzer
Okay.
Artikel, also das, ich
Okay.
glaube, das dauert 3 Minuten oder so,
Schaffe ich.
den mal zu lesen, aber es ist schon faszinierend, weil das halt sehr schnell klar wird, was das für ein Artikel ist und ja, ich das so mache wie immer, ich prüfe noch einmal, so also dann prüft man im Prinzip das, was Journalismus vielleicht eigentlich machen sollte, das heißt, A, ist die Person irgendwie qualifiziert für diese Aussagen? Also das heißt, gibt es da irgendwie so einen Hintergrund, dass man sowas irgendwie, dass man dem trauen kann? Und dann natürlich noch sowas wie so ein, ja, Konsens prüfen. Das ist natürlich eher was, was was Wissenschaftsjournalismus macht als, als unterschiedliche andere Bereiche von Journalismus. Das ist vielleicht was recht Fachspezifisches, aber man sollte doch durchaus immer gucken, ob man noch andere Dinge mit ähnlichen Aussagen findet. Und wenn hier schon in den Fragen teilweise irgendwie sowas dargelegt wird oder der erste Satz schon sagt, dass er andauernd aneckt mit der Gilde der Biologen und so, das hat schon seinen
Ja.
Grund. Und das wurde hier ganz gezielt einfach nur genutzt, damit man irgendwie einen reißerischen Artikel hat, der ja im Prinzip eigentlich die vergeudeten Pixel nicht wert ist, so gesehen. Ja,
Ja, und ich finde es
schade.
immer schade, weil natürlich solche Artikel auch, das gibt es ja auch in anderen Kontexten, ich meine, das ist ja kein politikwissenschaftlicher Podcast, aber natürlich irgendwie auch dazu führt, dass wir diese ganze wissenschaftsferne Meinungsbildung irgendwie teilweise einfach irgendwie haben und dieses ganze gesellschaftliche Klima sich ja einfach total aufheizt. Und genau solche schlechten Artikel tragen ja einfach dazu bei, dass, ja, das ist sowas, das ist das, das ist es, ja, dass dieses gesellschaftliche Klima so ist, wie es gerade auch einfach irgendwie ist. Und das ist einfach traurig, dass es da, ja, natürlich haben sie die Aufmerksamkeit bekommen, wahrscheinlich haben sie viele Auflagen verkauft, wahrscheinlich haben sie viele Klicks gehabt, aber wer hat denn davon jetzt irgendwas gewonnen? Die Gesellschaft hat da absolut nichts von gewonnen. Es heizt einfach immer nur mehr diese Spaltung und dieses, ja, traurig. Das heißt, das einfach alles immer nur weiter an.
Ja, also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Das sehe ich auch so. Und eigentlich muss man ja sagen, natürlich gibt es irgendwie grundsätzliche Verschlechterungen, aber Journalismus kann sich ja so viele positive Beispiele mal rausnehmen und die irgendwie einen Fokus machen. Das machen die auch oft genug. Also ich finde, es gibt so viele tolle
Ja,
Artikel und so viele Menschen, die sich
absolut.
da im Prinzip für begeistern können, auch Sachen fachlich mal auseinanderzunehmen. Also auch im Prinzip nicht nur dem einen. Ich bin immer ganz froh, wenn ich mal irgendwo bin in einem Interview und bin nicht der einzige Interviewpartner. Also das finde ich manchmal auch ganz toll, dass irgendwie man dann nicht so blind einer Person komplett vertraut, sondern einfach sich auch konträre Bilder vielleicht mal einholt und vielleicht auch guckt, was sind denn zum Beispiel Gegenpole dazu? Also wo gibt es zum Beispiel auch andere Interessensgruppen in der Gesellschaft oder wie auch immer? Und die kann man ja auch kritisch zusammenbringen und da kann man auch einen reißerischen Artikel draus machen. Also weil dann treffen eben auch mal Fakten auf Meinungsbilder und es wird aber dann mal argumentiert oder erläutert, was hinter Meinungen, die dann irgendwie interessensbasiert sind oder sowas dahinter steckt. Und das finde ich durchaus interessant, ne? Also ich finde durchaus auch interessant, in so Konfliktpositionen gesellschaftlich da irgendwie reinzugucken und so. Aber so reine Meinungen irgendwie abbilden und dann so eine große Plattform bieten, weiß ich jetzt nicht. Ich würde es nicht machen, aber da sind alle anders. Genau.
Ja, so ist es. So, jetzt noch was zu was Schönem zum Abschluss.
Ja, ich habe so viele Anekdoten am Anfang erzählt und wir haben sehr viel Zeit an Sneaky Peaky verloren, dass ich dich fragen wollte, ob du nicht mal als Art der Woche das Ruder für die Art der Woche übernehmen möchtest, sagen wir es so.
Das mache ich natürlich sehr gerne. Das ist natürlich jetzt hier, das ist grundsätzlich deine Kategorie, aber ich mache das diese Woche sehr, sehr gerne mal. Und zwar möchte ich über den Wasserflow reden. Natürlich jetzt gibt es da verschiedene Arten, aber wir bleiben der Einfachheit halber einfach mal beim Wasserflow. Es gibt, der wissenschaftliche Name ist Daphnia galeata zum Beispiel, Daphnia pollicaria, Daphnia magna. Also da gibt es verschiedene. Der erste Name zeigt immer die Gattung an, also Daphnia ist die Gattung. Und der zweite Name ist dann die Art an sich. Also Daphnien grundsätzlich sind Wasserflöhe, so heißen sie auf Deutsch. Und jetzt könnte man sagen, der Wasserfloh, ist er etwa mit dem Floh verwandt? Nein, ist er nicht. Der Wasserfloh ist eher mit, ist ein Krebstier, also zum Beispiel mit ja, Krabben verwandt, mit dem Lobster zum Beispiel oder sowas. Also es sind mit dem Hummer. Also eher, ja, das sind einfach Krebstierchen. Und warum heißen sie Wasserflöhe? Weil sie eine ähnliche Schwimmbewegung haben, und zwar so ein Auf- und Abhüpfen, wie das der Floh an Land auch hat. Aber wie gesagt, sie sind nicht miteinander verwandt, sondern eben aufgrund ihrer Fortbewegungsart, ja, sind sie eben als Wasserflöhe benannt worden. Das heißt, das gibt das Ganze auch schon wieder ein bisschen her. Natürlich, ich stelle die Art vor, es das heißt, dass ich also um etwas, was im Wasser lebt. Der Wasserfloh lebt im Wasser und zwar hauptsächlich in unseren Seen. Er gehört zum Plankton. Das kommt vom Griechischen und bedeutet so viel wie das umher schwimmende oder umher wirrende, umher schwebende eigentlich. Und das zeigt auch eigentlich ganz schön schon, Plankton grundsätzlich sind eben kleine Lebewesen, die können tierischen Ursprungs sein oder auch pflanzlichen Ursprungs. Das nennt sich dann entweder Zooplankton für Tiere oder Phytoplankton für Pflanzen und treibt eben in unseren Seen und Meeren umher, wo es relativ wenig Strömung gibt, wie jetzt zum Beispiel in einem Fluss. Wenn der langsam fließt, kann man da auch mal Plankton haben, aber in der Regel ist Plankton eher etwas, was charakteristisch für stehende Gewässer ist oder für größere Wassermassen eben ist. Und wie gesagt, wenn so ein Fluss kurz bevor er ins Meer fließt, relativ breit wird und relativ viele Wassermassen da auch einfach hat oder auch mal stehendere Bereiche, dann findet man da auch ganz gerne mal Plankton. Aber jetzt zum Beispiel etwas, was in schnell fließenden Gebirgsbächen relativ wenig vorhanden ist. Genau. So, also da gehört also der Wasserfloh dazu. Und warum ist der Wasserfloh nicht nur lässt mein Herz nicht nur höher schlagen, weil ich wissenschaftlich mich mit dem Wasserfloh beschäftige, unter anderem, sondern auch einfach, weil ich Wasserflöhe total faszinierend finde. Ich könnte jetzt wahrscheinlich stundenlang über Wasserflöhe reden, aber vielleicht. Ja.
Ich hab gesehen, sie zieren auch dein Büro tatsächlich, ne? Also das heißt,
sie
du
zieren
hast auch,
mein Büro, ja. Ja, als ich meine Doktorarbeit verteidigt habe, das war vor 4 Jahren, da ist zur Dekoration sind Wasserflöhe ausgeschnitten worden und die waren dann überall. Ich habe am Anfang von der Corona-Pandemie verteidigt, im Juli tatsächlich 2020, und da waren dann eben Wasserflöhe überall bei uns zu Hause aufgehangen und haben wir dann so ein kleines Grill Fest, alles im legalen möglichen Rahmen damals irgendwie bei uns zu Hause abgefeiert, also abgehalten haben. Genau, und die hängen mittlerweile in meinem Büro. Und die sind pink in meinem Büro. Der ein oder andere mag es vielleicht gesehen haben auf meinen Instagram-Videos. Die sind im echten Leben nicht pink. Die sind einfach nur deshalb pink, weil ich pink persönlich privat ganz nett finde als Farbe. Deswegen sind sie pink, genau. Aber sie sind eigentlich relativ durchsichtig. Was man tatsächlich richtig schön sehen kann, ist, dass man quasi den Magen des Wasserflohs, also sie sind eigentlich relativ durchsichtige Tiere, aber je nachdem, was sie gefressen haben, kann man eben am Magen tatsächlich schon unterschiedliche Farben aufsehen. Also je nachdem, welche Algen sie so konsumiert haben, haben die mal einen relativ grünen Magen oder auch vielleicht auch mal einen roten Magen. Wenn sie da gerade irgendeine rote Blaualge oder sowas gegessen haben, dann kann man das auch mal so ganz sehen. Genau, aber warum sind sie jetzt eigentlich so wichtig und warum zum Kuckuck sollten wir uns für Wasserflöhe interessieren? Nicht nur, weil Jana sagt, die sind toll und sind süß und was weiß ich was, sondern weil sie zum Beispiel total wichtig sind für Fische. Also meine Frage ist dann immer, wenn ich gefragt werde, warum soll ich mich denn für Wasserflöhe interessieren? Isst du gerne Fisch oder angelst du vielleicht gerne? Das sind immer die Leute, die man damit am einfachsten kriegen kann. Weil es ist nämlich so, dass ganz viele Fische natürlich sich von Zooplankton ernähren im Laufe ihres Lebens, aber eben teilweise auch ihr ganzes Leben lang. Und sie da ganz, ganz oft Zooplankton essen und vor allem Wasserflöhe. Weil Wasserflöhe nämlich den Großteil in vielen Seen vom Zooplankton ausmachen. Wir haben auch noch andere Tiere, die das Zooplankton dominieren, wie zum Beispiel Ruderfußkrebschen. Aber Wasserflöhe sind ein Hauptbestandteil von vielen, vielen verschiedenen Fischarten, die zum Beispiel darauf angewiesen sind. Das heißt, eigentlich kann man sagen, die Wasserflöhe, und deswegen werden sie oft auch als Schlüsselart bezeichnet. Also Schlüsselarten sind Arten in der Ökologie, die maßgeblich dazu beitragen, dass ein Lebensraum so aussieht, wie er aussieht. Also eine ganz zentrale, wichtige Funktion haben. Und Wasserflöhe sind Schlüsselarten in vor allem stehenden Gewässern. Und zwar nicht nur, weil sie unfassbar wichtige Nahrungsquelle für Fische sind, sondern weil sie auch eine ganz hohe Filtrationsleistung haben. Das heißt, es sind Filtrierer, die jetzt so erzeugen so einen Strudel und damit saugen sie quasi die Nahrung ein. Also das Phytoplankton, das ist den pflanzlichen Teil des Planktons. Und sie halten damit quasi das Phytoplankton im Schach, ja. Also man kann jetzt sich, manchmal hat man irgendwelche Seen, die gesperrt sind im Sommer, wo man nicht drin baden darf, weil da Algenblüten drin sind und sowas. Und Wasserflöhe sind eben in der Lage, ganz viel Plankton zu essen, weil sie sich nämlich auch relativ schnell, also wirklich total schnell vermehren können und ganz, ganz schnell riesige, große Populationen, also riesige Massen an Wasserflöhen in so einem See herrschen können. Und genau, deswegen in der Lage sind, eben so ein bisschen das Phytoplankton auch im Schach zu halten und quasi aufzufressen. Und gleichzeitig aber eben unfassbar wichtig sind, um Energie und Nährstoffe an höhere Ebenen, wie zum Beispiel Fische, weiterzugeben. Das heißt, ohne so ein Wasserfloh in so einem See würden unsere Seen ganz anders aussehen. Und zwar ein bisschen vereinfacht jetzt und überspitzt vielleicht zugetrieben, aber ohne viel Fisch und ziemlich grüne Suppen ohne Wasserflöhe. Also sollten wir den Wasserflöhen allen dankbar sein und sie ein bisschen wertschätzen. Traurigerweise kann man sie tatsächlich sehr selten so mit bloßem Auge sehen. Kann man schon. Gerade wenn man sich am Rand vom Gewässer so mal so ein bisschen irgendwie das irgendwie anschaut, was da so rumhüpft, man muss wirklich auch drauf achten. Also das sind sehr kleine Lebewesen, ja teilweise nur einen halben Millimeter groß und genau deswegen schon mit dem bloßen Auge zu erkennen, aber natürlich erst unter so einer Stereolupe wirklich faszinierend sich anzuschauen.
Oder draußen vielleicht mal irgendwie so ein Glas mitnehmen und einfach mal in das Wasser
Ja,
drängen und gegen das Licht halten oder so, ne? Dann kann man ja auch schon ein
das ist
paar
auch
von denen
super.
ganz gut draußen
Absolut.
sehen, aber ohne Details dann
Genau.
natürlich. Und dann
Ohne Details, aber man wird sie an ihrem hüpfenden, denkt an die Flöhe, wie hüpfen Flöhe. Und wenn ihr das hüpfende, diese hüpfende Bewegung im Wasser seht, dann werdet ihr sie auch ohne, ja, Vergrößerungshilfe erkennen können. Aber das ist ein guter Tipp. Vor allem gegen das Licht halten, da sieht man sie tatsächlich ziemlich gut drin. Ja.
ja, kannst du noch mal was dazu sagen, wie die Nachwuchs bekommen? Weil ich finde das so cool, weil man ja unter dem
Oh, ja,
Mikroskop
natürlich kann ich
teilweise sieht
das.
man ja hinten die Embryonen drin, ne? So, das
Ja.
ist.
Genau, also die sind tatsächlich lebend Gebärende quasi. Also sie produzieren quasi, also wie gesagt, sind Krebstiere. Das heißt, die haben auch ähnlich wie ein Hummer eben diese Schalen. Das heißt, auch um wachsen zu können, müssen sie sich häuten. Und sie haben hinten im Carapax quasi diese Brutkammer, diese Bruthöhle. Und da entwickeln sich die Eier bis zu vollwertigen ja, kleinen Wasserflöhen, die also absolut sofort lebensfähig sind. Wenn das Muttertier sich dann häutet und die dann quasi ausstößt im Zuge dieses Häutungsprozesses, werden dann eben ausgestoßen. Und die sind dann von Sekunde 1 an einfach komplett ausgebildet und lebensfähig und genau, deswegen eben quasi Lebendgebärende. Und was total toll und total spannend ist, und deswegen sind sie auch eine dieser Schlüsselarten. Ich habe gerade schon gesagt, sie sind in der Lage, relativ schnell große Populationen auszubilden, das heißt, die relativ schnell vermehren zu können. Und zwar ist es so, dass Wasserflöhe wechseln können, und zwar aktiv zwischen sexueller und nicht geschlechtlicher Fortpflanzung, also geschlechtlicher und nicht geschlechtlicher Fortpflanzung. Und bei der nicht geschlechtlichen Fortpflanzung ist es so, und das kennt man vor allem auch von vielen Pflanzenarten, ja, dass sie sich quasi klonen können. Und das führt dann eben dazu, dass diese Muttertiere Nachwuchs generieren, der also das gleiche genetische Erbgut hat, also ja, Klone von ihr selbst sind. Und das können die innerhalb von einer Woche bis zu 10 Tagen sind die Tiere geschlechtsreif und können sich fortpflanzen und produzieren dann alle 3 Tage etwa einen Nachwuchs von ja, bis zu 20 Individuen. Und das ist dann, also wie gesagt, diese können dann relativ schnell sich relativ ja, große Populationen eben entwickeln. Und wenn sie sich geschlechtlich fortpflanzen, dann können die je nach Art oder alle produzieren solche Dauereier. Dann sind diese kleinen Eier, das sind andere Eier, aus denen sonst die lebenden Tiere schlüpfen, die lebenden Nachkommen schlüpfen. In dem Fall in so einer Hülle sind da 2 geschlechtliche Eier quasi eingepackt und die werden eben auch wieder abgeschieden während der Häutung. Und die schwimmen dann erst auf der Seeoberfläche und sinken dann irgendwann hinunter auf den Boden und liegen dann eben auf dem Boden eines Sees. Und die können da tatsächlich, deswegen nennt man die auch Dauereier, so ein bisschen wie Dornröschen im Schlaf irgendwie überstehen, und zwar ziemlich viele Jahrzehnte tatsächlich überstehen, und zwar extreme ja, Naturverhältnisse oder eben Umweltbedingungen überstehen. Das heißt, wenn zum Beispiel kein Futter da ist, dann können die da am Boden des Sees schlafen, quasi liegen. Und wenn es gibt so bestimmte Anreize, weshalb die dann wieder schlüpfen aus diesen Dauereiern, wie zum Beispiel längere Tage, wärmere Temperaturen, dann schlüpfen die eben daraus und haben dadurch zum Beispiel überstehen die auch den Winter ganz oft in vielen, vielen unserer Seen. Also wenn es dann eben nichts zu fressen gibt, es zu kalt ist, dann produzieren diese Weibchen ganz oft, pflanzen sich dann eben geschlechtlich fort am Ende des Jahres und produzieren dann diese Eier und sichern damit quasi dann den Nachwuchs fürs nächste Jahr, wenn das Wetter wieder besser wird und diese Sukzession, da sind wir bei dem Thema im See, wieder von vorne losgeht. Und das alleine ist total spannend, weil es ganz wenig, oder was heißt ganz wenig, aber es ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, dass es so Tiere gibt, die eben so ein Dauerstadium ausbilden können, womit sie tatsächlich, wir reden jetzt nicht nur über einen Winter, sondern die können das Jahrzehnte, 20, 30, 40, 50, die extremsten Beispiele gehen tatsächlich in die Tausende von Jahren überleben da am Boden eines Sees. Und das alleine ist super cool. Also meine kleinen Dinosaurier, wenn ich sie immer. So ein bisschen Jurassic Park-Feeling kommt da auf.
Ja,
Nicht so gefährlich allerdings.
man kann gar nicht zusammenfassen, wie viel die können, weil Also ich erinnere mich noch ganz gut, das hat mich damals so fasziniert, dass ich mal mir so Studien angesehen hatte zu Zyklomorphose, was einige von den Wasserfloharten betrifft. Ich weiß nicht, du musst gleich mal einordnen, ob das irgendwie auch was von den Arten betrifft, die du gerade genannt hattest, dass unter gewissen Druck von Räubern, also beim Auftreten von jungen Fischen, die dann bevorzugt diese Wasserflöhe fressen, da gibt es quasi auch chemische Stoffe, die im Wasser
Ja,
irgendwie transportiert werden.
die Kairomone nennt
Kairomone,
man die.
genau.
Genau.
Diese, ja, im Prinzip kann man sich das vorstellen, so wie Duftstoffe Pheromone sind irgendwie
Genau.
und einzelne, ja, im Prinzip Sexualpartner sich finden können, irgendwie bei einzelnen Tieren. Gibt es eigentlich auch so Stoffe, die von, ja, Räubern im Prinzip ausgestoßen werden? Und die die Nahrung wahrnimmt und einfach merkt, die Situation verschlechtert sich für uns und
Ja.
wir müssen irgendwie darauf reagieren. Und da kommen wir zu diesem Punkt Zyklomorphose, dass dann die so kleine Mützen bilden, die oben irgendwie
Ja, ist total
auswachsen, dass der
süß.
Panzer auswächst und die haben wirklich so kleine spitze Mützen,
Ja.
die so aussehen wie so von so Zwergenmütze oder sowas, ne,
Ja, genau.
obendrauf.
Ja,
Und
genau.
die Theorie geht dahin, dass das gemacht wird, weil die damit im Prinzip ihren Körper verlängern,
Genau.
in so einer Art und Weise, dass die im Prinzip dann zu groß sind, um in die Münder der kleinen jungen Fische irgendwie reinzugehen. Und das fand ich so mindblowing, also dass das irgendwie
Ja.
möglich ist, dass die sich anpassen und sich selbst schützen im Rahmen ihrer Häutungsprozesse einfach
Genau,
nur
genau.
durch diesen Räuberdruck. Und das hat mich total fasziniert damals. Gab es da noch mal irgendwas Neues? Wahrscheinlich ist das so Grundlagenforschung gewesen, dass da nicht mehr
Ja.
viel passiert ist, oder?
Oh
Oder ist
doch,
da
doch, doch, doch. Da gibt es
okay?
ganz, ganz viel Neues daran, wie das zum Beispiel auch davon abhängt, was die für Futter zur Verfügung haben,
Ja.
was für einen Ernährungszustand die haben. Also da gibt es ganz, ganz viel immer noch, wird immer noch ganz, ganz viel dran geforscht. Aber grundsätzlich ja, nicht alle Arten, die ich eben aufgezählt habe, machen das oder können
Ja.
das, aber viele, viele Wasserflohartigen können das, ja. Das ist
Also das
total
fand ich
faszinierend.
sehr faszinierend. Vielleicht einfach mal gucken.
Genau.
Zyklomorphose. Und ansonsten können wir eigentlich nur noch mal den Tipp geben für alle, die wirklich Lust haben. Du hattest den Literaturtipp schon mal genannt in einer früheren Folge. Und zwar Kosmos Leben im Wassertropfen.
Genau.
Da sind ja im Prinzip so ein paar unterschiedliche Wasserflöhe abgebildet. Es gibt auch irgendwas an Fachliteratur, die quasi, ich glaube, für Europa sogar alle Wasserflöhe abhandeln oder für Mitteleuropa zumindest.
Das weiß ich jetzt gar
Das
nicht.
gibt's auch, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen zu komplex. Aber falls ihr euch Wasserflöhe genauer anschauen möchtet, Jana hatte eben ja das schon genannt mit dem Mikroskop, schnappt euch wirklich einfach mal ein Durchlichtmikroskop, egal was für eine ja, Ausführung das im Prinzip ist. Hauptsache, man kann so ein bisschen vergrößern. Da kann wirklich auch einfach irgendein gebrauchtes Mikroskop, was man sich irgendwo holt, vielleicht bei einer Schule, die irgendwie aussondert und noch alte Mikroskope da rumliegen hat, oder ihr habt selbst noch eins da.
Ja, oder
Und
auch mal so eine Leselupe, ne? Wie Großeltern
Leselupe,
vielleicht
okay.
haben, irgendwie früher, um Zeitungen noch gelesen zu haben. Ich kann mich an
Ja.
meinen Opa irgendwie erinnern. Sowas kann auch mal helfen. Das macht auch schon viel aus. Weil so klein sind sie dann doch nicht. Wenn man sie dann irgendwie hat und da mal mit so einer Lupe durchs Glas dann guckt, das kann auch schon helfen.
Ja. Genau, und ja, wenn euch das interessiert, nehmt auf jeden Fall mal so eine kleine Probe aus irgendeinem Gewässer in der Stadt um euch herum. Das reicht eigentlich schon aus. Und ich habe die letzten Wasserflöhe, die ich beobachtet hatte, waren eine Regentonne. Da war ich
Cool.
auf jeden Fall,
Guck, also,
stand ich davor
das
und da
findet
gab es
jeder.
wirklich einfach eine offene Regentonne und da waren
Ja.
Daphnien drin. Das fand ich
Toll.
auf jeden Fall sehr spannend. Gut,
Ja,
dann
dann haben wir
ja,
es, oder?
ich denke auch, ja. Ich freue mich noch weiterhin, dass Sneaky Peaky mir nicht zum Verhängnis geworden ist, sondern noch mal was daraus entsteht nach so vielen Jahren.
Freue mich auch sehr für
Genau.
dich.
Und ja, ich habe schon mitbekommen bei dir, so schön ruhig es diese Woche war, so viel Programm wird es in der nächsten Zeit auf jeden Fall auch geben. Und
Ja.
wünsche dir auf jeden Fall erstmal, dass du das alles gut über die Bühne bringst und dass es
Danke dir,
alles
das ist lieb.
spannend wird, auch für die Studierenden, die dabei sind. Und
Ja.
genau, würde auf jeden Fall euch allen noch eine gute Woche wünschen.
Das
Und
wünsche ich euch auch.
freue mich jetzt auf den heutigen Abend auf jeden Fall. Denn ich
Ich auch.
klinge heute ein bisschen aus, schreibe aber noch ein bisschen an dem Buch weiter, aber mehr mache ich nicht mehr.
Thomas. Sehr gut. Also in dem Sinne. Bis bald.
Bis bald, genau.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta-Navarro.